Hallo, meine Damen und Herren, hier ist die Freisprechanlage, diesmal mit dem Kandidaten Gertrud Salm und Martin Reuter. Der Kandidat stellt sich selbst vor.
Ja, habe ich mit ihm verabredet. Er sagt zwei, drei Sätze.
Kai Böllinghaus. Jetzt ist der Kai Böllinghaus, ja. Ja?
Kai Böllinghaus, Kandidat der Kassler Linken.
Moment,
da stimmt was nicht.
Das Mikro 2 ist nicht offen, Frau Salm.
Das ist offen, aber es funktioniert im Moment gar nicht. Dann machen wir mal 3 auf.
Mach alle auf und dann wird er schon.
Irgendeins werden wir kriegen. Irgendeins werden wir kriegen.
Herr Böllinghaus
muss jetzt fliegend wechseln. Ja, und zwar auf die 3. Das 2 hat plötzlich seinen Geist aufgegeben.
Ja, jetzt hört sich was
an. Und hier kann man mich hören?
Ja, hier kann man Sie sehr gut hören.
Kleine Schnitzeljagd zu Beginn der Sendung.
Spitzeljagd?
Schnitzel.
Das lieben wir.
Mikrofonschnitzeljagd.
Ja. Also, nochmal von vorne. Kai Böllinghaus ist derjenige welcher?
Ja, Kai Böllinghaus, Kandidat der Kasseler Linken bei der Oberbürgermeisterwahl in 2011. Lebe seit 30 Jahren in Kassel. Und engagiere mich im Stadtparlament seit 2006. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn
4 Jahre
habe ich mich jetzt dazu hinreisen lassen, im nächsten Jahr noch eine Schippe draufzulegen.
Das klingt so begräbnisartig. Die Schippe?
Nein, das ist Lust und Last. Das ist ein bisschen von beidem.
Okay.
Also natürlich ist das mit Lust verbunden. Sonst ging es gar nicht.
Ja. Was macht Lust? Macht? Macht Lust?
Nee, Macht macht überhaupt nicht Lust. Hm. Ich glaube, Macht macht dumm.
Ja.
Und das ist die Last, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was das mit mir, mit meiner Familie gegebenenfalls auch macht. Also das ist ein Bereich der Kandidatur, der mir jede Menge Falten auf die Stirne produziert.
Mhm.
Die Frage, was da auf uns zukommen kann. Aber es macht natürlich auch Spaß, die Möglichkeit zu haben, an der einen oder anderen Stelle den Ärger, den ich sonst beim Zeitungslesen runterschlucken muss, laut und deutlich rauszusagen.
Ja, die Zeitung, auf die kommen wir noch. Sie sind ein, darf man das so sagen, ein mittelständischer Unternehmer? Ist das richtig?
Nee, das ist total falsch.
Ganz also, falsch.
Ja, okay. nach der offiziellen Definition gelte ich, glaube ich, als, da gibt es ja diese Einteilung klein- und mittelständischer Unternehmen.
Mhm.
Und das ist totaler Quatsch. Also die Firma, an der ich beteiligt bin, die hat 3, in der Spitzenzeiten waren es, glaube ich, mal 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich ausdrücklich, ohne dass mir ein Zacken aus der Krone fällt, als Würstchenbude bezeichne.
Mhm.
Und mittelständische Unternehmen, die gehen, glaube ich, bis 2.500-3.000 Mitarbeiter hoch.
Ach so. Ja gut, man sagt dann immer so, in untere Unternehmer gibt es ja nie, nicht? Also hat man eben die mittelständischen an. Sie sind dann ein kleiner Mittel...
Ich bin ein Kleinunternehmer.
Ja, so. Da können wir gleich nochmal...
Ich fände
interessant, wenn Sie nochmal sagen, warum Sie da so eine Art Bekämpfungshobby haben, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, die Zwangsmitgliedschaft dieser Unternehmen in den Industrie- und Handelskammern, die bekämpfen Sie. Wie ist der Stand? Also ich darf das mal sagen, was ich davon verstehe. Also es scheint mir eine etwas mittelalterliche, ständische Organisation zu sein. Da hat man die Auflage, dass man da drin sein muss, in einer Gilde oder wie auch immer. Und dann muss man Beiträge bezahlen, das kann man sich dann nicht aussuchen. Man hat allerdings gewisse Vorteile, so viel ich weiß. Also man ist zum Beispiel berufsversichert. Nein?
Das hat also damit nichts zu tun.
Hat damit nichts zu tun. Mhm. Frau Salm weiß es besser.
Er
weiß es auch
doch
besser. Ja, ich bitte um kurze Aufklärung.
Alles schütteln den Kopf.
Ja, ich bin so dumm. Ja, also bitte.
Nein, das ist ja nicht eine Frage von Dummheit, sondern es ist eine Frage von Erfahrung. Also meine Erfahrung hat ja noch nicht mal mit dem Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit begonnen. Da habe ich die Bescheide bekommen, bezahlt und ansonsten alles andere weggeschmissen, weil die Dienstleistungsvorteile, die kann man einem gewähren, um es vorsichtig auszudrücken, überschaubar sind. Aber Fakt ist, man muss zahlen.
Mhm.
Und Fakt ist, die Damen und Herren hauen die Kohle unter auf den Kopf, beziehungsweise horten die.
Mhm.
Und ich persönlich habe, sage ich mal, den Clinch mit der Kammer begonnen, in dem Moment, wo ich festgestellt habe, dass die nicht nur in meinem Namen, ohne mich zu fragen, für so ein Blödsinnsprojekt wie den Flughafen Neubau in Kassel-Calden eingetreten sind. sondern die waren an der Flughafen GmbH damals auch beteiligt, gesellschaftsrechtlich.
Also die haben gewissermaßen unternehmerisch selber spekuliert.
Das kann man nicht sagen, sondern sie haben das angeblich treuhänderisch im Auftrag des Landes gemacht.
Die Treuhänderschaft, ja.
Genau, die Treuhänderschaft ist was ganz Wichtiges. Man kann sich auch ganz wunderbar damit wichtig machen. Fakt ist, dass ich als einziger Reisebürounternehmer in Kassel Werbung gegen den Flughafenneubau gemacht habe. Und dann hat mir meine Kammer die Behörden auf den Hals gehetzt und wollte mich drankriegen wegen unlauterer Werbung. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Kodex verstoßen.
Ja, damals ohne es zu wissen. Ich wusste ja auch nicht, dass sie daran beteiligt waren. Ich habe dann gelernt, dass sie beteiligt sind und dann habe ich von meiner Seite aus zu der Freundschaft beigetragen, indem ich sie aus der Beteiligung rausgeklagt habe, erfolgreich.
Wie ist der Stand der Dinge? Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass sich die Front da so ein bisschen aufweicht. Wie steht es gerade im Moment?
Ach, das weiß ich nicht so genau. Also ich würde mich da nicht engagieren, wenn ich nicht die Perspektive hätte, dass es Erfolg haben kann. Wir haben als Bundesverband für Freie Kammern, wo ich ja jetzt im Moment als Geschäftsführer tätig bin, in diesem Jahr eine Beschwerde bei der EU-Kommission gegen diesen Kammerzwang eingereicht und haben, und das ist für mich ein gutes Zeichen gewesen, als juristischen Autor dafür den Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes gewinnen können, der sich auch nach eigenem Bekunden nicht mit der Materie beschäftigt hätte, wenn er nicht das Gefühl gehabt hätte, das macht Sinn.
Dass da was nicht
und so geht es uns allen. Aber eine Garantie, das sage ich allen unseren alten und neuen Mitgliedern im Hinblick darauf, was wir da erreichen können, gibt es natürlich nicht.
Also noch, um es mal klar zu machen, Industrie- und Handelskammer ist eine Zwangsmitgliedschaft und Sie wollen die Zwangsmitgliedschaft beenden und sagen, hier, wir wollen eine freie Kammerwahl, wir wollen die Kammern, die uns wirklich vertreten können.
Ja, die
mehr,
fast weniger vertreten können. Das ist ja das große Ding mit der Vertretung des Gesamtinteresses. Also wenn ich in einem Verband Mitglied bin, dann darf der mich vertreten und soll mich vertreten. Und wenn ich das dann irgendwann doof finde, könnte ich gegebenenfalls ja austreten. Mhm. Und wir sagen im Hinblick auf die Kammern, mach das immer an dem Beispiel Ausbildung deutlich. Also ich bin ein großer Fan des dualen Ausbildungssystems und ich glaube, dass da Selbstorganisation und Selbstverwaltung der Wirtschaft tatsächlich auch sinnvoll sein kann. Aber das sollte eben abseits von politischer Lobbyarbeit und Einflussnahme stattfinden. Und die Kammern haben einen irrsinnigen und auch durchfinanzierten Apparat für Lobbying aufgebaut. Mhm. Und das immer in unser aller Namen und in der Regel auch ohne uns zu fragen. Mhm. Und teilweise eben auch, das will ich jetzt gar nicht in den Kontext mit Neoliberalismus stellen, sondern das ist einfach so, manchmal hat man das Gefühl, das, was immer als gemeinsames Interesse der Wirtschaft rausgeblasen wird, das blasen die auch die nächsten 100 Jahre raus, weil sie es selber so geerbt haben. Da findet überhaupt keine Diskussion statt.
Ja, das ist schon 200 Jahre alt. Gut.
Genau.
So, jetzt würde ich als Gesprächspartner mal eine, wie ich finde, Cayenne-Pfefferartige Frage stellen.
Bitte schön.
Ich mach's nur. Paprika mild wäre zum Beispiel.
Ich bin ja noch nicht so lange hier. Fangen Sie vorsichtig an.
Man ist, das hatte ich auch so angekündigt, Sie sind nicht Mitglied der Linkspartei, vertreten Sie aber. Wie macht man das? Wenn Sie das mal kurz erklären können, dass man ist es gewohnt, dass Frontkämpfer in Parteien eben, die müssen Parteimitglied sein. Wie balanciert sich denn das?
Ja, das fängt damit an, dass ich mir überhaupt nicht anmaße, die zu vertreten. Sondern es gibt bei der Partei Die Linke, die ja in ihrer Konstruktion im Westen noch relativ jung ist, ein Phänomen, was es bei den Grünen in ihrer Gründungszeit gab und teilweise auch in anderen Parteien.
Fundamentis und Realitätis.
Ja, das sind Fundi sind Realos, die sind die früher. Nee, da gab es dieses Phänomen, dass die eine Offenheit tatsächlich auch empfinden und haben und praktizieren wollen. Das geht bei jungen politischen Initiativen und Kräften immer besser. Und das macht sich auch daran fest, dass dort Parteilose ausdrücklich willkommen sind. Also ich will mal darauf hinweisen, der Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Landtagswahl, die letzte, Willi van Ooyen, war damals auch parteilos. Er ist zwar mittlerweile in die Partei eingetreten, aber damals war er parteilos. Die Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl in Hessen, Sabine Leidig, war auch parteilos, wohl auch mittlerweile eingetreten. Ich weiß nicht, ob dieses Schicksal mir jetzt auch bestimmt ist, weil ich Spitzenkandidat bzw. Oberbürgermeisterkandidat bin. Das ist nicht meine Perspektive. Es geht da gar nicht so sehr darum, glaube ich, die Partei zu repräsentieren und zu vertreten, sondern möglicherweise politische Ideen. Und da fühle ich mich diesem linken Projekt von dem ich glaube, dass es größer ist als die Partei Die Linke, schon sehr solidarisch. Insofern habe ich einerseits weder ein Abgrenzungsbedürfnis, noch habe ich das
Eintrittsbedürfnis.
Das heißt, Die Linke akzeptiert ihre Positionen und sagt,
weichen sie ab.
Das ist wie im richtigen Leben, da wird auch gestritten, ja.
Jo.
Ja. Kato, du hast zwar schon Atem geholt, aber ich darf jetzt mal eine vorbereitete Frage stellen.
Ja, natürlich, Herr Reuter.
Ich habe mich schon so seit ein paar Jahren mal damit beschäftigt, was so unter modernen Umständen links sein könnte. Ich würde das mal auf eine einfache Frage bringen, sehr plakativ. Wie viel Marx ist denn noch drin, zum Beispiel?
Bei mir wahrscheinlich, also intellektuell 0%.
Ja.
Gefühlt weiß ich nicht, wie viel. Das hat was damit zu tun, dass ich mal versucht habe, Marx zu lesen.
Ja.
Und ich sogar vergessen habe, wie viele Seiten es gewesen sind. Aber es müssen ganz wenige gewesen sein.
Von was würde ich aber dann jetzt
Das war das Kapital. Ich habe versucht, das Kapital
zu lesen. Der erste Band des Kapitals.
Ja, das war der erste. Ich habe ganz
die wahre Analyse.
Ich habe ganz versucht, klassisch vorne anzufangen.
Da sind Sie nicht weitergekommen.
Und bin noch nicht mal nicht weitergekommen, sondern noch nicht mal weit gekommen.
Ja.
Ich habe das dann weggelegt. Ich bin sehr pragmatisch politisiert. Und wenn mich einer fragt, ob du Kommunist bist, dann sage ich immer, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das gar nicht richtig verstehe.
Genau.
Ich sage zu den Kolleginnen und Kollegen.
Das verstehen die anderen auch nicht, also insofern.
Bei der FDP ist es einfacher. Ich sage zu den Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion immer, eigentlich gehöre ich in eure Zielgruppe. Ja, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder, ich bin selbstständig, ich bilde aus, ich habe ein Reihenhäuschen gehabt, ich bin sowas von bürgerlich, das ist zum Schreien wegrennen.
Ja.
Und wenn Menschen wie ich bei der Linken rumtouren, dann müsst ihr überlegen, ob ihr nicht irgendwas falsch macht.
Ja, das ist eine sehr kluge Rede. Trotzdem bleibt dann die Frage, was wäre dann so unter modernisierten Bedingungen dann unter links zu verstehen? Also was ich daran verstehe ist, also ich habe zum Beispiel versucht, das Parteiprogramm zu lesen. Das darf man nicht machen.
Ich glaube, das macht keinen Spaß
mehr. Nee, da sind die verdünntesten Dünnsäuren bei allen Parteien. Also das hat jetzt mit links nichts zu tun.
Wollte ich gerade sagen.
Also das hat jetzt mit links nichts zu tun. Die sind alle ein bisschen, also da denkst du, aha, das wird nie sein, beziehungsweise was soll das heißen und solche Sachen denkt man sich dann, wenn man diese Programme liest. Also sie sollen zur Orientierung des Bürgers beitragen, sie tun es nicht. Sagen Sie einfach mal, was Sie für links halten.
Also ich kann sagen, warum es mich dahin getrieben hat oder mich da gehalten hat mein Leben lang. Ich empfinde mich als unheimlich konservativ. Also ich glaube an solche Dinge, notwendige Dinge wie Bindung unter Menschen.
Ja.
Und zur Bindung...
Meinen Sie damit sowas
Verbindlichkeit,
die Solidarität oder sowas?
Ich meine zum Beispiel sowas wie Solidarität, die ernst gemeint ist.
Mhm.
Und ich meine, dass wir nicht nur über Ausbildung und Berufsleben reden sollten, sondern zuerst über Menschbildung. Mhm. Und die ist nicht instrumentalisiert und zielgerichtet, sondern die ist um ihrer selbst willen wert. Und da ich nun 3 Kinder habe und erleben durfte, wie das mit Kindergarten und Schule so stattfindet, hatte ich immer das Gefühl, das hat mit dem, was ich mir das vorstelle,
gemeinsame Erlebnisse
habe ich immer das Gefühl gehabt, dass so wie ich finde, wie Gesellschaft und Gemeinschaft stattfinden soll, ist nicht. Das hat dann auch was mit Gerechtigkeit zu tun und Gerechtigkeitsempfinden und ich das vielleicht, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal in Cayenne ein bisschen rein. Wir haben ja in Hessen im Moment diese wunderbare Diskussion über die sogenannte Schuldenbremse, also der Staat soll sich angeblich nicht weiter verschulden oder soll sich entschulden und das wird mit einem zutiefst moralischen Argument begleitet, nämlich der Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen. Und ich höre da immer zu und denke, wenn das ernst gemeint ist mit der Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen, dann kann es doch eigentlich gar nicht anders sein, als dass diese Generation, wir jetzt hier, diese Schulden abbauen. Und das geht aus meiner Sicht nicht anders als über höhere Steuern. Und die einzige Partei, die ich kenne, die bereit ist, das laut zu sagen, sind die Linken.
Da sind wir gleich bei Wirtschaftskonzepten. Was ich bis jetzt wahrgenommen habe und was mir nicht plausibel erscheint, also wenn man, sagen wir mal, wenn wir Marx nehmen, dann würde er sagen, die Ausbeuter müssen ausgebeutet werden, nicht?
Das hat er gesagt.
Expropriation der Expropriateure, hat er gesagt. 19. Jahrhundert. Okay. Was ich an linken Wirtschaftskonzepten, und da sind, also Wähler sind ja sehr misstrauisch, was die sogenannte Wirtschaftskompetenz betrifft. Was ich bis jetzt wahrgenommen habe, ist, dass man in einem etwas verschärfteren Maße, als es Oskar Lafontaine in der SPD noch hätte machen wollen, im Sinne des Links-Keynesianismus, kann ich erläutern, wenn es sein muss, sie verteilen auch um. Ist das ein Wirtschaftskonzept? Von den Reichen nehmen, den Armen geben?
Ja, das war so, ja.
Plakativ jetzt mal.
Ja, ja. Also, dass die Umverteilung ist mit Sicherheit kein Wirtschaftskonzept. Also, ja. Das steht schon mal fest.
Das ja, muss ja was da sein, was umverteilt wird.
So ist es auch wieder. Also, das steht schon mal fest. Ich würde mir auch nicht anmaßen, glaube ich, zu behaupten, dass die Linken das bessere Wirtschaftskonzept hätten. Also ja. Nochmal, ich bin da Pragmatiker und konservativ. Also ich fange da von der anderen Seite her an.
Ja.
Ich gucke mir an, wir leben jetzt im Jahr 2011. Ja, das ist
werden demnächst.
Ja, stimmt.
Dauert noch ein bisschen, aber okay.
Aber es ist wirklich nah dran. Ich bin meiner Zeit an dieser Stelle etwas voraus. Ich bitte um Nachsicht. Also wir sind lieber im Jahr 2010. Ich korrigiere mich an dieser Stelle. Das sind weit mehr als 60 Jahre nach Beendigung des letzten großen Krieges in Europa und in diesem Land. Und ich kenne niemanden, der nicht zugeben würde, dass wir, also gerade hier in Deutschland, enormen Wohlstand angehäuft haben. Und wir hatten danach keine Kriege mehr hier, sondern im Gegenteil, wir haben mit unserer Wirtschaft davon profitiert, Kriege in anderen Gegenden der Welt zu finanzieren bzw. auszurüsten. Und wir hatten keine großen Naturkatastrophen. Also gegen das, was in anderen Ländern los ist, war das Oder-Hochwasser und Schwappen in der Badewanne. Und wir stellen aber fest, dass die Gemeinschaft im Prinzip pleite ist. Der Bund ist pleite, die Länder sind pleite und die Kommunen sind auch pleite. Zumindest sagen das alle. Und dann stellt sich für mich die wirtschaftspolitische Kompetenz derjenigen, die seit Jahrzehnten dieses Land regieren, vom Ergebnis her erheblich in Frage. Ja. Also so fange ich an. Mhm. Und dann komme ich eben zu dem Punkt, dass ich sage, also wir haben Gemeinschaftsaufgaben, die wir finanzieren müssen. Es sei denn, wir wollen, sage ich mal, unsere Idee von gemeinschaftlichem und sozialem Leben völlig aufgeben. Das könnte man natürlich machen, ist nicht mein Interesse. Und wenn es diese Aufgaben gibt, dann müssen wir die finanzieren. Und dann ist es eine relativ einfache Geschichte zu sagen, können nur die finanzieren, die tatsächlich auch das Geld haben. Mhm. Zu denen, die kein Geld in den Branchen nicht hingehen. Damit fange ich an. Und dass Wirtschaft und Wirtschaften Freiräume braucht, das weiß ich als Unternehmer selber gut. Und dass es da auch im Bereich der Linken ein paar relativ abenteuerliche Vorstellungen darüber gibt, wie man das organisieren oder nicht organisieren kann, das nehme ich auch zur Kenntnis. Aber die politische Auseinandersetzung, so wie ich sie in diesem Land wahrnehme, und da zeigt sich für mich auch, dass die Linken und das Linkssein an dieser Stelle eher in der Defensive ist.
Wie meinen Sie das? Wirtschaftlichen Denken her? Oder?
Nein, also wir sind da eher in der Defensive. Also wir sind ja in einem Bereich, wo wir sagen, Mensch, lass uns da erstmal umverteilen, das, was da ist, und gerechter sein. Über die Frage von Wirtschaftskonzepten an dieser Stelle, das wird ja auch innerhalb der Linken bedauert, dass da die Auseinandersetzung über Verstaatlichung oder was auch immer eher relativ sehr defensiv gedacht wird. Also ich war auf einer Veranstaltung, habe mir das angehört über die Entwicklung des Parteiprogramms, und da habe ich Leute gehört, die für mich auch relativ nachvollziehbar, also ohne dass ich alle ihre inhaltlichen Standpunkte geteilt habe, aber erstmal nachvollziehbar beklagt haben, dass das neue linke Parteiprogramm eigentlich ziemlich angepasst ist schon. Und diese Fragen, diese grundsätzlichen Fragen, die sie da aufgeworfen haben, gar nicht stellen.
Also sagen wir mal, das ist so ein bisschen Paprika auf das linke SPD-Programm sozusagen. Kann man das so sagen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube,
ja, Oskar ist ja
defensiv.
Nicht von
ich nenne es defensiv.
Ja.
Ich nenne es einfach defensiv. Also, dass man sich die Situation anguckt und sagt, also auch die brennenden Probleme angezeigt, dafür brauchen wir jetzt Umgangsweise. Für grundsätzliche Überlegungen fehlt uns die Zeit, der Raum.
Ja gut, als politischer Pragmatiker muss man sich ja mit diesen Sachen auch nicht so unbedingt. Also
Moment,
man sitzt im Parlament und man macht Projekte, Kampagnen, man sieht sich plötzlich preußischen Beamten gegenüber, wie ich das neulich, aber das kommen wir nachher nochmal drauf. Der Bartel, der den Most holt, der sagt, ich bin ein preußischer korrekter Beamter.
Genau.
Sehr herrlich, ganz wunderbar. Kommen wir nochmal drauf zurück. Frau Seim, ich habe
dich aber jetzt gerade... Ich denke, es ist eher auch die Angst, Kommunismus, also links sein.
Ja,
Moment, darf ich mal aussprechen?
Ja.
Danke, Herr Reuter. Das Linkssein ist ja verbunden in Deutschland mit dem Niedergang allem, sozusagen.
Genau. Ja, und Ausländer, denke, Juden und Kommunisten, das sind die drei abtreibungswürdigen Partner
gewesen. Und ich denke, da eine klare Position zu beziehen, ist sehr schwierig. Von den Linken selbst.
Also das will ich ausdrücklich nochmal sagen. Ich fand, das war für mich fast das Spannendste, als ich an diesem Treffen teilgenommen habe, wo über dieses Parteiprogramm der Linken diskutiert wurde. Ich hatte das vorher auch noch nicht gelesen, und kannte im Grunde genommen nur die Rezensionen in der Presse dazu.
Ja.
Und da wird ja darüber geschrieben, was man eben so immer gerne schreibt und liest, wenn über linke Ideen geschrieben wird. Also die haben alle keine Ahnung, das ist völlig abgedreht und der Kommunismus klopft schon wieder an die Türe. Mhm. Der Russe verkleidet als Gregor Gysi oder Oskar Lafontaine oder also welches Vorurteil da auch gerne an dieser Stelle bedient wird. Und dann habe ich die Diskussion über dieses Programm gehört, wo dann ja auch teilweise aus diesem Programm zitiert wurde. Mhm. Und dann hatte ich den Eindruck, dass das, und deswegen meine ich auch nicht pragmatisch und ich meine auch nicht angepasst, also eben deswegen nicht Paprika auf das SPD-Programm, sondern im Grunde genommen aufgrund des Drucks, der gesellschaftlich auf jedem lastet, der es wagt, sich als Linker zu outen, vom Grundsatz her eher defensivere Haltung. Mhm. Und das ist was anderes als ein strategisch-taktisches Angepasstsein, finde ich jedenfalls.
Mhm. Mhm. Ja, ich habe auf die Frage links sein, was heißt das in Deutschland? Wir haben eine Tradition der bedauerlicherweise durch die Entwicklungen des Linksseins über Stalin, Lenin, Stalin und zuletzt noch Honecker, wo ja gar nichts mehr, eigentlich im Grunde nichts mehr zu erkennen ist, was da noch links sein soll. Ich habe hier zwei Gutachten. Ich darf nochmal die Damen und Herren, die zuhören, Bundeszentrale für politische Bildung, wunderbar, polygame Urteile über links. Ja, es gibt hier einen Herrn Jesse, dessen Schlusssatz lautet, es geht immerhin um die Frage, ob Beobachtung durch den Verfassungsschutz, Linksextremismus etc. Ja.
Das ist die geringste Auszeichnung,
ja, das
die
man verleihen kann. Nein, der Herr Jesse, das ist eine sehr zweifelhafte Persönlichkeit, nach dem Artikel, den ich gelesen habe, Die Linke, da steht zum Schluss: Insofern verkörpert die Partei insgesamt einen weichen Linksextremismus. Sehr schön. Sehr schöne Sache.
Was um Gottes Willen ist ein weicher Linksextremismus?
Ja, das ist eine Formel, die bedeutet, sie sind unheimlich gefährlich, aber sie tarnen sich mit.
Ich hatte vermutet, er wollte durch die Blume deutlich machen, die hätten alle eine weiche Birne.
Nein, sie gehören verfolgt, aber sie machen es nicht so ausdrücklich. Während der Herr Stöß, das ist alles vor zwei Jahren hier, ich habe es mir ausgedruckt, dass jemand in der Lage ist, eine Partei, die vom Bundeswahlleiter für verfassungskonform erklärt worden ist, sodass sie an Wahlen teilnehmen kann, unter einen Extremismusverdacht zu stellen, das verblüfft auch den sicher mal richtig liberalen, also von der echten liberalen alten Sorte. Also da sind Sie beobachtet übrigens?
Keine Ahnung.
Interessiert Sie dann?
Nein.
Ja. Man hört mittlerweile das Klicken am Telefon nicht mehr.
Ja, das ist aber auch, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist ja eine Form von, ich glaube, da läuft einem die Eitelkeit dann doch weg, wenn man jetzt anfängt, sich in so einer
so Position... So viel Ehre?
Ja, nun, also ich engagiere mich hier in Kassel, ja.
Ja. Sie sind nicht an der Weltrevolution direkt beteiligt.
Nein, also das steht mir
so noch bevor. So wie WikiLeaks zum Beispiel.
Genau, nein, also das ist so wichtig kann man sich nehmen, muss man aber nicht.
Ja.
Um nach Kassel zu kommen, also Herr Reuter, wollten Sie noch weiterhin
die Welt? Ich wollte so ein bisschen mit dem Linkssein, ist er noch nicht ganz am Ende, weil er hat zwar die zwei Punkte Gerechtigkeit und andere Wirtschaftsformen, ja, er wünschte andere Wirtschaftsformen, aber so ganz richtig so links klingt das nicht. Also mit Marx wollen sie nicht.
Sie sind
über die ersten drei Sätze nicht
ausgekommen. Und deswegen maße ich mir nicht an, ob ich mit ihm kann oder will. Er könnte das möglicherweise beurteilen, aber ich nicht.
Ja.
Und er kann es nicht mehr, weil er doof ist.
Ja, er kann es gut beurteilen, weil er gesagt hat, ich bin kein Marxist.
Hat er selber gesagt?
Ja, ja.
Wird mir immer sympathischer.
Zumindest ist es über Engels als Anekdote auf einem Brief einer Anfrage einer französischen Fraktion von irgendwas berichtet worden.
Gut
okay. Ich denke aber, es ist so, weil es gibt ja unwahrscheinliche Falschnachrichten über das Linkssein. Zum Beispiel, wer Marx und Stalin zusammensetzt, ja, das können sogar polnische Dissidenten aus dem Jahre 1953. Es gibt ein wunderbares Buch von einem solchen Rübergemachten, der gesagt hat, was haben die nun zwei miteinander zu tun? Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Konzept von Marx hat damit gar nichts zu tun. So,
also will ich Sie nicht entmutigen, aber ich glaube, die Problematik tatsächlich, das muss ein Sozialisationsschaden bei mir sein.
Nee, es ist
dass ich an dieser Stelle etwas, nur. Nein, dass ich da einfach nicht verortet werden kann, weil also ich bin, empfinde mich als Linker. Auf der anderen Seite bin ich Unternehmer. Mhm.
Ich turne
bei Unternehmers rum. Und wechsel am nächsten Tag und im nächsten Moment dann wieder in eine Auseinandersetzung im linken Lager. Und interessanterweise finde ich mich da oft auch eher links außen wieder, statt links Mitte.
Das kommt
eintreten tue ich trotzdem
nicht. Auf die je konkrete Frage an, ja?
Immer.
Ja.
Immer.
Gut.
Immer.
Das klingt gut lokal. Also das.
Immer. Also das ist, wenn ich das hier lokal mitkriege, zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, untermischt sich dann das Unternehmerische mit dem Sozialen. Wenn ich mitkriege, dass die Stadt Kassel, so wie geschehen, in den Jahren 2005 bis 2009 50 Millionen Euro, die die Stadt von der Bundesagentur für Arbeit für die Qualifizierung arbeitssuchender Menschen zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Also insgesamt 77 Millionen. 50 Millionen schickt die Stadt Kassel zurück und sagt, die brauchen wir nicht.
Echt?
50 Millionen Euro in den Jahren 2005 bis 2009. Weil das ist ja rausgeschmissenes Geld, so viel. Wir machen das, was wir machen, effizient und so weiter. Die 50 Millionen brauchen wir nicht. Dann sagt, sag ich mal, der linke Soziale, ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Das Hartz IV ist fordern und fördern. Und dieses Geld zurückzuschicken, ist Betrug an diesen Menschen. Ja, weil fordern tut er die mächtig. Und hier bleibt die Förderung dann aus. Das sagt sozusagen das Soziale in mir. Das ist ein Betrug an diesen Menschen, weil da ja Entwicklungschancen und Potenzial und auch Bedarf für diese Menschen drin liegt. Und der Unternehmer sagt, ihr seid doch nicht ganz frisch, dieses Geld hätte in Kassel ausgegeben werden müssen und da kann man Sekundär- und Tertiäreffekte in der Wirtschaft ausrechnen, wenn diese 50 Millionen in den Wirtschaftskreislauf der Stadt Kassel geflossen wären. Mhm. Und das ist ganz pragmatisch.
Ja.
Da sind wir jetzt erstmal ein bisschen sprachlos und jetzt würde ich aber gerne mal ein bisschen Musik machen.
Wir haben gequasselt und gequasselt und gequasselt und jetzt
schieb
mal was ein.
Roses.
Ja, okay.
So, ich gehe mal langsam wieder runter. Wir sind in der Freisprechanlage mit Dinghaus. Ich habe mich heute verschwätzt. Ich bin noch Bodenseeslang. Da kriegt man alles ein bisschen falsch raus. Ja, der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in
der
Kassel.
Linke, der Traditionalist, der Pragmatiker, der... Ja. Haben wir jetzt alles?
Wertkonservativer
Film. Auweia. Ich habe noch ein paar Rollen mir notiert, und zwar aus einem Aufsatz. Das finde ich ausgesprochen lustig, von Herrn Sowski vom 20.11.2010, merkwürdigerweise aus der Welt, vom Frust über die Politik. Und da werden verschiedene Politikerporträts angefertigt. Also, wir haben zum Beispiel den Delegierten, ja, den nehmen wir da so hin, das ist dann haben wir den Treuhänder, nicht der Politiker, der für die anderen das Vermögen verwaltet. Wir wissen, wie das in der DDR ausgegangen ist. Dann haben wir den Parteiaktivisten, das ist auch ganz verständlich, also jemand, der treu als Soldat muss einen Schluck Kaffee trinken.
Bitteschön.
Ja, er auch, der Parteiaktivist. Dann haben wir den Bühnenkünstler, das finde ich auch sehr schön.
Den Bühnenkünstler?
Ja, der also Politik als Showbusiness betreibt. Mhm. Und dann haben wir den Volkstribun.
Sonst gibt's nichts?
Ja, man könnte sicher noch ein paar Figuren. Kai Böttinghaus, Sie sind mit der Hartz-IV-Kampagne so ein bisschen als Volkstribun, glaube ich, aufgelaufen, oder?
Wie sehen Sie das? Ich habe das Etikett bekommen.
Also Sie haben das Etikett bekommen?
Ja, ich muss da vielleicht mal eins vorneweg sagen. Das gehört ja zu den faszinierenden Erfahrungen, die ich da jetzt gemacht habe.
Ja.
Also unsere Gesellschaft schreit im Grunde genommen danach, dass Menschen sich ehrenamtlich, also gerade in der Kommunalpolitik, engagieren und sich dort einbringen. Und die Hessische Gemeindeordnung sieht auch ausdrücklich vor, dass das nicht nur im Rahmen von Parteien stattfinden kann.
Nein,
sondern
das soll ja auch, jeder machen können.
Das soll jeder machen können. So, und jetzt habe ich das also 2006 gemacht und habe mich als ehrenamtlicher parteiloser Bürger in die Stadtverordnetenversammlung wählen lassen.
Hab das natürlich,
von den Menschen dieser Stadt. Ich bin ja,
also ich habe auch. Wie viele Stimmen haben Sie gekriegt?
Keine Ahnung, aber ich bin von einem relativ aussichtslosen Platz der Liste, das war 9, dann durch dieses
kumulierende. Also innerhalb der Parteienliste der Linken,
Nein, das ist nicht, Bündnisliste, das ist ein Personenbündnis, bei dem die Partei Die Linke natürlich eine starke Rolle spielt, aber das ist ein Personenbündnis, da waren andere Parteilose dabei, da waren Menschen dabei, die sich bei Attac engagieren, da waren auch Dekapisten dabei, also ein ganz buntes Völkchen. Und dort bin ich dann eben reingewählt worden in das Stadtparlament als parteiloser, ehrenamtlich engagierter Bürger. Und nachdem ich mich die ersten 2 Mal nicht gleich habe über den Tisch ziehen lassen, seitdem werde ich als Politiker bezeichnet und manchmal auch beschimpft. Das finde ich persönlich relativ faszinierend.
Ich auch.
Weil ich mich dann eigentlich frage, was das für eine Begrüßungszeremonie ist und wie die auf andere wirken soll, die sich möglicherweise diesem Abenteuer unterziehen wollen. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte mit der Hartz-IV-Kampagne und meinem volkstribunenhaften Auftreten, welches mir danach gesagt wurde. Die Sache ist für mich relativ einfach. Aus meiner Sicht herrscht bei der Finanzierung der Unterkunftsleistung für Hartz-IV-Empfänger in dieser Stadt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die nicht was damit zu tun hat, dass das Gesetz ungerecht ist, sondern dass das Gesetz missachtet wird und dass die Rechtsprechung missachtet wird zu Lasten der Menschen.
Seit letztem Jahr jetzt genau.
Nein. In der Stadt Kassel ist noch nie, nur einfach mal sagen, die Stadt Kassel hat noch nie einen rechtskonformen Bescheid in dieser Angelegenheit erteilt. Die waren vom ersten bis zum heutigen Tage immer rechtswidrig. Was nicht bedeutet, dass sie nicht ab und zu rechnerisch zufällig richtig waren. Mhm. Aber von der Grundstruktur waren die noch nie rechtskonform.
Sagen Sie mal kurz, seit diese Arge.
Seitdem die Arge, ich glaube seit 2005, aber das weiß ich, ich bin jemand, der sich Jahreszahlen merkt.
Ich glaube 2004.
2004. Also ich kann nur sagen, ich weiß, dass die Stadt von dem ersten Tag an kein der Rechtsprechung und dem Gesetz entsprechendes Konzept zur Berechnung der Angemessenheit, so heißt das, gehabt hat. Mhm. Weil sie es nicht gehabt hat und bis heute nicht hat, war schon mal jeder Bescheid sowieso rechtswidrig.
Und zwar, weil es um die Pauschalisierung geht. Die Pauschale geht. Das ist die Kritik? Oder
nee, das kann man, die Pauschale ist der nächste Schritt. Der Schritt vor der Pauschale ist, dass ich gucken muss, was habe ich für einen Wohnungsmarkt, wie hoch sind die Mieten, was habe ich für ein Wohnungsangebot, was auch immer. Und dazu brauchen Sie ein Konzept. Das verlangen Rechtsprechung und Gesetz. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber Sie brauchen eins. Und die Stadt hat nie ein schlüssiges gehabt.
Darf ich mal dazwischen fragen? Mir hat jemand mal erklärt, dass die Stadt ausdrücklich zum Beispiel keinen Mietspiegel haben wollte, weil sie dann eine Preissteigerung erwartet hat. Ist das richtig oder falsch?
Nein,
das
ist richtig, aber das ist kein Argument, was sticht, weil die Rechtsprechung das ausdrücklich berücksichtigt hat und gesagt hat, ihr müsst auch keinen haben, aber wenn ihr keinen habt, dann braucht ihr zumindest intern einen nachvollziehbaren sag ich mal, auch wissenschaftlichen Kriterien genügenden Konzept dazu. Mhm. Und wenn sich die Stadt also entscheidet, keinen Mietspiegel haben zu wollen, was ich akzeptieren kann, dann muss es aber das andere geben. Das hat es nie gegeben. Also das ist schon die Grundlage. Und dann kam die Pauschalierung, die rechtswidrige Pauschalierung sozusagen obendrauf.
Von Anfang an, die haben das bei der Sozialhilfe übernommen, Herr Reuter.
Vom Gericht.
Ihre Kollegin Herr Reuter hat recht.
Ja.
Ja, Sie sollten ihr glauben.
Ich soll ihr glauben.
Sie sollten ihr glauben. Die Stadt Kassel hat vor der Einführung.
Das ist mein Job, dass du mir glauben musst, Herr Reuter.
Pardon?
Ja. Vor der Einführung von Hartz IV hat die Stadt Kassel an einem Modellprojekt teilgenommen, in dem pauschaliert wurde. Da war das rechtskonform. Und mit der Einführung von Hartz IV hat man sozusagen dieses Pauschalierungssystem übernommen und das war in dem Moment nicht mehr rechtskonform.
Ja.
Jetzt kann man sich darüber streiten, ab wann das klar war und ab wann die Stadt das wissen musste und konnte.
Ja, das ist ja durch diesen Untersuchungsausschuss dann doch einigermaßen gut aufgedeckt worden.
Und seit wann konnten Sie es wissen? Eigentlich vor 2 Jahren, oder?
Na, ich sage eigentlich, dass Sie
es... Es gab verschiedene Gerichtsurteile.
Ja, ich, ne? Also ich habe nach außen hin gesagt, und das vertrete ich auch, wenn eine Stadt sich so experimentiermäßig auf ein Feld begibt und etwas macht, was die meisten anderen nicht machen, ich will nicht sagen alle nicht machen, aber die meisten nicht gemacht haben, dann erwarte ich von dieser Stadt, dass sie die Rechtsprechung besonders intensiv an dieser Stelle beobachtet. Und es gibt ein Urteil des Bundessozialgerichts vom November 2006, aus dem hervorgeht, dass das nicht rechtskonform war. Es gibt einen Bericht des Präsidenten des Bundesrechnungshofes an den Sozialausschuss des Deutschen Bundestages, in dem er ausdrücklich festgestellt hat, dass die Pauschalierung nicht rechtskonform ist. Mhm. Also ich sage mal, seit 2006, 2007 hätten sie es, wenn sie aufmerksam und sorgfältig das geprüft hätten, wissen müssen. Und mit dem Urteil vom Bundessozialgericht im Sommer 2009 war die Sache endgültig fix. Und wenn ich das noch anfügen darf, und jetzt kommen wir zu dieser Kampagne und dem Volkstribun. Wenn ich in dem Akteneinsichtsausschuss als Erkenntnis mitnehme, dass die Stadt wissentlich, und das geht aus den Akten hervor, wissentlich das Recht gebrochen hat, wenn die intern schon wussten, wir dürfen das nicht. Also aus den Akten ging ja hervor, dass die dann sogar so weit waren, dass sie sich darüber gestritten haben, wer denn die Verantwortung dafür übernehmen muss, wenn das rauskommt.
Das steht in den Akten drin.
Da steht in, da haben sich die Abteilung
gestritten. Wer hat sich denn gestritten? Also das Sozial...
Na, zwei Abteilungen. Ich glaube, irgendwie das Sozialamt mit dem Rechtsamt oder wem auch immer.
Ja.
Die hatten sich da in der Wolle und haben gesagt, weil das Sozialgericht hat, Kassel hat gesagt, wenn die Stadt so weitermacht, dann verliert die nicht nur die Prozesse, sondern dann kriegen sie auch sogenannte Mutwillenskosten auferlegt.
Mhm.
Das kann wohl ein Gericht machen, wenn also ganz offensichtlich...
Aktionen der Verwaltung,
ja. Und das ging aus den Akten hervor. Das Schlimme ist gewesen, und das hat uns dazu gebracht, diese Kampagne zu machen, auch in dieser Heftigkeit, dass durch unsere Bemühungen, und zwar ausdrücklich nicht unsere alleine, das sagt man ja mit den Linken nach, wir würden uns, das ist völliger Quatsch, wenn der DGB an sich da nicht engagiert hätte und andere,
was mich,
dann hätte das nicht kurz gewirkt.
Bitte fragen. Ja. Der Ausschuss, wie funktioniert denn so etwas, dass ein Ausschuss durchgesetzt werden kann zur Untersuchung dieser Praktiken mit Enthaltung? Stimmenthaltung der SPD und der FDP. Das kann ein normaler Bürger vielleicht nicht so ganz verstehen.
Ja, das ist das Schöne an der Demokratie. Wir sind ja als Fraktion, als Kasseler Linke, sind wir für die Entscheidungsfindung nicht erheblich. Man kann alles entscheiden ohne uns. Aber in der hessischen Gemeindeordnung steht drin, wenn wir einen Akteneinsichtsausschuss beantragen, also wenn eine Fraktion ihn beantragt, muss er eingerichtet werden.
Man muss Fraktionsstatus haben, dann kann man das.
Und dann muss er eingerichtet werden. Mhm. So, und wenn die anderen nicht zustimmen, dann müssen sie sich eben enthalten. Gegenstimmen dürfen sie nicht.
Ach,
weil er muss ja eingerichtet werden.
Interessant.
Ja. Also, das ist unser Machtmittel.
Alles so.
Das ist das Machtmittel der Minderheit sozusagen.
Mhm.
Da muss man natürlich dosiert mit umgehen.
Ja.
Und dann haben wir diesen Antrag eben gestellt und dann konnten sie nicht anders. Und dann sind diese Akten ans Tageslicht gekommen. Und was ich eben sagen wollte, ist, für uns ist das Schlimme, mit der Abschaffung der Pauschalierung hat die Stadt eben nicht diese Defizite ausgeglichen. Der Kämmerer hat vorher gesagt, wenn wir die Pauschalierung abschaffen, kostet die Stadt das 2 Millionen Euro im Jahr.
Mhm.
Das heißt ja nichts anderes als, die haben vorher 2 Millionen Euro auf Kosten dieser Ärmsten gespart.
Mhm.
Jetzt haben sie die Pauschalierung abgeschafft und haben an einer anderen Stellschraube gedreht.
Nämlich,
jetzt wird's mit dem Ergebnis, dass die Menschen jetzt noch weniger bekommen als vorher.
Also noch weniger Mietzuschuss und Heizkosten.
Das ist also
die haben bei der Heizkosten...
Nein, gar nicht bei den Heizkosten, sondern vorher sind, also auch zu Zeiten der Pauschalierung, sind die Kosten der Betriebskosten, die sogenannten kalten Betriebskosten und die Grundmiete als eine Einheit angesehen worden.
Mhm.
Und jetzt teilt man das auf.
Mhm.
Und das bedeutet, wenn einer tatsächlich eine Miete von 180 hat, kriegt er auch nur die 180.
Mhm.
Und eine tatsächliche Betriebskosten von 20 kriegt er nur die 20. Habe ich das als Einheit zusammengefügt gesehen, wie früher waren das ja 200.
Mhm.
Wenn dann einer mit 170 kam und 30, waren es auch 200, mit 160, 40 auch.
Mhm.
Und jetzt geht das heute so, dass einer hinkommt und sagt, ich habe eine Miete von 160, sagt die Stadt, ist prima, kriegst du auch nur die 160. Und dann sagt er, ich habe Betriebskosten von 40, sagt die Stadt, ja, das ist aber nicht angemessen. Angemessen werden nur 20. Und schwupp werden ihm die 20 abgezogen.
Ja.
Und diese Auftrennung, die es vorher nicht gegeben hat, und um das deutlich zu sagen, als die Neuregelung eingeführt wurde, also die Neuregelung nach der Pauschalierung, hat der Kämmerer und Sozialdezernent und Stadtverordnete auch schriftlich informiert, wie er es machen will in der Zukunft.
Mhm.
Und in diesem Papier stand noch drin, dass er es weiter als Einheit behandeln will. Aber aus der internen Dienstanweisung an die AFK geht hervor, dass sie es aufgetrennt haben und das ist ein automatischer Kürzungsfaktor. Mhm. Und das ist einfach eine dermaßen abgrundtiefe Sauerei, dass wir uns natürlich überlegt haben, was können wir jetzt machen? Ja, wir sind ja nur 5 im Rathaus in der Stadtverordnetenversammlung und es gibt einen Block dort, eine Wand, eine Koalition aus CDU, FDP, SPD und Grünen, die das mittragen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt nach draußen, müssen eine Schippe drauflegen und haben diese Kampagne gemacht. Und dann werde ich deswegen als Volkstribun bezeichnet. Und dann sage ich, naja, mich hat man ja auch als Politiker bezeichnet, das habe ich auch überlegt.
Was ist denn unehrenhaft beim Volkstribun?
Nein, ich hatte das jetzt nur eingebracht, weil ich das in einem sehr bemerkenswerten vom Frust über die Politik Artikel von Herrn Sowski, der immer etwas schwarz aussieht, aber es ist natürlich nicht ganz uninteressant, die verschiedenen Sorten von Politikern mal so auffahren zu lassen. Es soll ja auch noch Echte geben, also die Echten wären ja dann die, die sozusagen sich dazu berufen fühlen, in Delegationsauftrag Mehrheitsentscheidungen mitzutragen, beziehungsweise politische Entscheidungen zu fällen, die viele Menschen betreffen, ja, so etwa 80, 90 Millionen. Das ist wäre ein ganz respektabler Beruf, wenn er nicht so sehr in Verruf wäre. Ne?
Wir sind aber im Moment auf der Ebene der 200.000, wenn ich mich recht entsinne.
Welche oder nicht 200.000 so meinst du?
Kassler.
Ja gut, lokal.
Ich hätte gerne ein bisschen gehört, die Kandidatur ist ja da. Also was ist das Ziel dieser Kandidatur, außer Oberbürgermeister zu werden?
Außer ein Symbol zu setzen?
Eher symbolisch, ja, denke ich mir auch.
Nein, die ist natürlich nicht symbolisch. Also so eine Kandidatur zu machen, ohne sich zu überlegen, ist dann gegebenenfalls auch zu wollen, ist schwer auszuhalten. Also ich bin schon relativ belastbar, aber ich glaube nicht, dass ich die Kandidatur hätte machen können, wenn ich dahinter nicht auch den Gedanken hätte zu sagen, ich will das auch machen dann. Und zwar unabhängig von der Frage, wie die prozentualen Chancen aussehen. Und wenn ich jetzt über die Chancen gefragt werde, dann sage ich immer, ja, die erste und wichtigste und für mich entscheidende Chance liegt darin, diese Themen und Informationen, über die wir ja teilweise reden, also ich sag mal, die zurückgeschickten 50 Millionen, dieser Betrug um Hartz IV.
Die 8 Millionen.
Von was?
4 mal 2 sind 8. Millionen in 4 Jahren.
Ach so, genau. Ja, zum Beispiel diese 8 Millionen. Mhm. Ich habe an der Stelle jetzt auch nicht geschaltet. Danke für die Nachhilfe. Ich werde das Argument mit in den Wahlkampf nehmen in Zukunft. Mhm. Ich könnte aber auch
als Wahlkampfberater.
Ich könnte aber auch noch zum Beispiel das Thema Kombibad am Auedamm nehmen. Ja, was mir auch den Hut hochtreibt, wo ich sage, wir haben mal einen Beschluss gehabt, flächendeckend die Bäder zu sanieren in Kassel. Und das hat ja eine soziale Komponente, neben allem anderen auch dafür zu sorgen, dass in den Stadtteilen auch solche Angebote zur Verfügung stehen. Und aus Kostengründen hat man sich für das Kombibad entschieden. Also Deckel lag bei 30 Millionen.
Großprojekt.
Genau. Und jetzt ist da unten noch kein Stein auf den anderen gesetzt und wir sind kostenmäßig schon bei 45 bis 50 Millionen. Also
ja gut, das ist heute so.
Nee, das ist heute nicht so. Weil das Problem an der Geschichte ist, dass dafür das Hallenbad Ost und das Stadtbad Mitte über die Klinge gesprungen sind. Das hat noch einen anderen, Aspekt oder einen anderen Blickwinkel, als wenn man einfach eine Kostensteigerung hätte. Also die Chance meiner Kandidatur sehe ich darin, diese Themen in diese Wahlkampfauseinandersetzung zu bringen, in einen Kontext, in dem sich ansonsten die Spiegelfechter von CDU, SPD und Grüne über ihre abgehobenen, sattbürgerlichen, angeblich differierenden politischen Gesichtspunkte auseinanderzusetzen, während sie sowas nicht interessieren. Ich will noch ein Beispiel nennen, wo ich das gerade, weil ich das jetzt so drastisch formuliert habe, wo das für mich deutlich wird. Ich finde die Leistung derjenigen, die das Kulturzelt aufgemacht haben und aufgebaut haben, ausgesprochen zu würdigen. Ich finde das klasse. Die Stadt Kassel gibt jetzt 300.000 Euro für dieses neue Kulturzelt aus. Ich finde das optisch, persönlich finde ich das hässlich. Mhm. Aber mein Geschmack spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Aber was ich wichtig finde, ist, das neue Kulturzelt hat 200 Sitzplätze mehr als das alte. Und die Stadt Kassel gibt 300.000 Euro dafür aus. Warum vereinbart die Stadt Kassel mit den Betreibern des Kulturzelten nichts, dass wir bei einer Zuschuss von 300.000 Euro pro Vorstellung bei dieser erhöhten Sitzplatzkapazität 30, 40 Plätze zur Verfügung stellen für Menschen, die den normalen Eintritt nicht bezahlen können? Hat keine Sau darüber nachgedacht. Mhm. Und das ist ein Thema, das sind Themen insgesamt, die ich mit meiner Kandidatur da reinbringen kann. und denen sozusagen ihre normale Wahlkampfsuppe dabei versalzen. Das ist der Bereich, das sage ich ausdrücklich, da kommt Lust ins Spiel, da freue ich mich drauf.
Übrigens gibt es schon Initiativen, also Kulturinitiativen, die Arbeitslose frei reinlassen. Das gibt es ja, bereits zwei zumindest.
Schon, ja.
Und ist relativ erfolgreich.
Ja, aber wie gesagt, also mein Impetus an der Stelle 300.000 Euro von 500.000 Euro für das Kulturzelt. Und darüber ist überhaupt nicht geredet worden. Das kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Nicht in einer Stadt wie Kassel.
Ja, ganz abgesehen davon, dass ja alle Kulturinitiativen mittlerweile so runtergefahren werden, dass sie nicht mehr überleben in Kassel.
Das kommt strafverschärfend hinzu.
In der Tat.
Und da finde ich ja die Kandidatur von dem CDU-Kollegen sehr witzig, der gerade im Bereich Kultur des daherkommt, aber von Kassel natürlich keine Ahnung hat. Und jetzt muss man sehen, ich habe die CDU bisher noch nicht als eine Partei erlebt, die sich besonders für die kulturelle Versorgung derjenigen stark gemacht hat, die sich das nicht mehr leisten können.
Nun gut, es mag sich um eine Versorgung für den höheren Mittelstand handeln.
Ja, das hat zufrieden ja. Bürgertum.
Bürger. Eine ganz kleine Querfrage. Der Kollege Barthe, der sich als preußischer Beamter...
Doktor, so viel Zeit muss sein.
Herr Dr. Reuter.
Herr Dr. Reuter ist auch eine respektable Persönlichkeit von manchen Leuten. Wie nehmen Sie das auch? Also nur mal so ganz nebenbei. Er hat sich ja in dieser Sendung, möchte ich fast sagen, in der Stadtverordnetenversammlung als Ihr Gegenspieler einen sehr respektablen Anstrich gegeben. Eben wie gesagt, als Mensch, der keinerlei Rechtsbruch begehen kann, der sich über das preußische Beamtentum definiert. Und man hat Sie natürlich in derselben Sitzung als einen, fast möchte ich sagen, vaterlandslosen Gesellen dargestellt. Wie kommen Sie denn mit sowas zurecht? Also das ist ja doch wahrscheinlich ein üblicher Schlagabtausch, aber ist doch nicht ganz moralisch so das Ganze, oder wie?
Naja, ich sag mal so, je näher der Wahltermin rückt, desto stärker werden die Ausfälle. Meine Wahrnehmung ist gewesen, das war von Anfang an so, dass gerade SPD und Grüne uns gegenüber und auch mir gegenüber sich am verhaltensauffälligsten und ausfälligsten gezeigt haben. Das muss was damit zu tun haben.
Nervosität.
Abgrenzung.
Also ich sag mal, da kommt einer daher und erzählt der SPD zum Beispiel in eurem Kommunalwahlprogramm für 2006 stand drin, keine weitere Privatisierung öffentlichen Eigentums. Und jetzt will euer SPD-Oberbürgermeister noch mehr Anteile von städtischen Werken verkaufen.
Also immer noch, ist das immer noch im Gespräch?
Nee, das war damals also, so. Und ja. Nee, im aktuellen Moment nicht. Aber damals war das so. Und dann kommen die blöden Linken daher und sagt, ja, mal, guck mal, euer Kommunalwahlprogramm. Da stand das aber drin, dass ihr das nicht wolltet. Wer will sich denn sowas sagen lassen? Oder da kommt ein Böttinghaus her von den Linken, hat nur mit oder ohne Parteibuch und sagt zu den Grünen, erklärt mir doch mal, wie man stadtentwicklungspolitisch, verkehrspolitisch, ökologisch und sozialpolitisch so einen Standort für so ein Zentralbad am Auedamm rechtfertigen kann. Mhm. Ja, oder der den Grünen plötzlich vorhält, dass sie sich zwar verbal gegen das lange Feld stellen, aber gleichzeitig bei jedem Antrag, den die Linken stellen, die Gelder fürs lange Feld zu streichen, stimmen sie dagegen. Also stimmen gegen das Streichen der Gelder. Mit anderen Worten, unterstützen das Projekt des langen Feldes.
Ja, das war ja.
Und das wollen die sich natürlich nicht sagen lassen, was ich auch verstehen kann. Und dann wird die Tonlage halt ein bisschen schriller. Ich kann das ausblenden. Also ich sag mal, im Bereich des Sozialen ist es eher so, dass ich in der komfortablen Lebenssituation bin, dass ich auf diese Leistung nicht angewiesen bin. Da bin ich Leistung? Dankbar für. Naja, auf die Unterkunftsleistung der Stadt.
Ach so.
Da bin ich ja dankbar für.
Ja.
Aber ich finde das wirklich so widerlich, das kann ich gar nicht anders sagen, dass in den Sonntagsreden darüber geredet wird, dass Alleinerziehende mit Kindern nicht genug Geld haben, denen den Sportverein oder die Schultasche oder was auch immer zu finanzieren. Und dann wird über Bildungsgerechtigkeit salbadert ohne Ende. Und gleichzeitig streichen wir genau diesen Haushalten, diesen Ein- und eben Zwei-Personen-Haushalte. Und Zwei-Personen-Haushalte sind ganz oft alleinerziehend mit Kind. Den streichen wir bei einem ohnehin unterfinanzierten Hartz-IV-Satz auch noch bei den Unterkunftsleistungen und Heizkosten was weg. Und die wissen nicht, wo sie die Kohle hernehmen können. Und also da hört der Spaß bei dir ja wirklich auf. Und da geht es nicht darum, ob mich irgendein Grüner oder ein Roter in der Stavo anpumpt. Das interessiert mich dabei überhaupt nicht.
Ich darf mal leiten oder weiterleiten zu der Frage Medien. Sie haben ja selbst, also Präsenz in den Medien, also Präsenz im Stadtparlament ist schon mal schwierig. Sie versuchen ja selbst bei der örtlichen Lokalzeitung gelegentlich mal einen Fuß in die Tür zu setzen. Das gelingt Ihnen mehr oder weniger gut. Also Sie haben Block und Gegenblock, sage ich mal als Stichwort. Sie ist ihr jetzt mal vielleicht erst mal ganz vom Anfang an. Sind Sie Anhänger der Manipulationsthese? Also glauben Sie, dass dieses Medium Sie speziell aussperrt? Bewusst? Fragezeichen.
Bewusst, weil was ist ja bewusst? Und jetzt müssen wir, ja, also die Sendezeit ist, glaube ich, noch knappe 9 Minuten. Und wenn wir jetzt anfangen über bewusst und
fünf.
Die Uhr geht falsch. Also ich wollte das Thema antippen, ja.
Also ich glaube in der Tat, dass die Medienlandschaft genauso bürgerlich verkorkst ist wie die restliche bürgerliche Landschaft auch. Und das in teilweise vorauseilendem Gehorsam und teilweise nachholendem und auch in unbewussten bestimmte Themen einfach entweder tabu sind, oder aber nicht aufgegriffen werden. Nehmen Sie die wirtschaftspolitischen Kompetenzen oder Projekte der Linken oder also ganz konkret die Schuldenbremse. Also wenn ich mir in der Medienlandschaft die Diskussion über die Schuldenbremse angucke.
Welche jetzt? Also welche ist gemeint? Die Bankenbremse?
Nein, oder die Schuldenbremse soll ja in die hessische
Verfassung.
Die Schuldenbremse soll in die hessische Verfassung verankert werden. Da wird es mit dem Wahltermin zur Kommunalwahl ja ein Bürgervolksbegehren zugeben. Das ist ja schon beschlossen. Ja, das ist schon beschlossen. Mhm. Und die Diskussion über diese sogenannte Schuldenbremse ist sowas von oberflächlich. Und wenn darüber das kritisiert wird von den Linken, dann findet über diese Kritik keine echte Auseinandersetzung statt. Mhm. Und da blockiert sich die Medienlandschaft als Teil von Wirtschaftsindustrie selber.
Also keine offensichtliche Manipulationsthese, aber nein. Sie versuchen ja über einen Anti-Watch-Blog, so eine Art.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, so kann man das auch nennen. Nee, aber ich glaube schon, dass Sie sich so ein bisschen, sagen wir mal, von der Boulevardisierung so ein bisschen angekränkelt oder
angefressen fühlen. Nicht? Kein bisschen, sondern es ist tatsächlich, nein. Ich habe zu Beginn der Wahlperiode relativ offensiv mich mit der HNA auseinandergesetzt. Yeah. Dann ging es mir teilweise besser und jetzt finde ich es im Moment ätzend und ich bin nicht mehr oder weniger zufällig über diese Idee gestolpert und jetzt schreibe ich auf HNA Watch. Ich glaube, heute habe ich die 24. Folge geschrieben und ich gucke mal, wie viel mir noch einfällt. Und das ist aber auch, das ist wirklich, ich schreibe da manchmal Vernünftiges, manchmal schreibe ich auch Unvernünftiges, aber ich glaube, ich schreibe da Vernünftiges. Aber ich sehe das locker.
Ja, die meisten Leute denken immer, also alle Leute, die ich so über alternative Medien nachdenken höre, sagen immer, diese Medien, die haben so einen speziellen Aussperrungseffekt, während ich eher meine, dass es eigentlich eine Maschine eher ist zur Nachrichtenverarbeitung, die eher unbewusst funktioniert.
Ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Ja, genau.
Nach den Spielregeln des Wirtschaftsunternehmens.
Ja, so ist es.
Genau. Ja.
Ja. Gut, ja, wir sind so langsam, aber sicher am Ende der Sendung.
Frau Seim, schade, ne?
Jetzt können wir sehr.
Noch 2 Stunden über Details und.
Ja, die Kommunalwahl ist erst am 27. März. Ich könnte nochmal wiederkommen.
Keine schlechte Idee. Wir werden dann mal in blutige Details gehen. Ja. Heute haben wir den Kandidaten noch etwas verschont, glaube ich. Was denkst du, Gertrud?
Wir haben gar nichts verschont. Wir haben jetzt erstmal das Terrain sondiert. Und weitere Vertiefungen sind angesagt, denke ich mir. Ja, das war die Freisprechanlage mit dem Kandidaten Kai Büdinghaus. Ja. Und wir verabschieden uns
hiermit.